Ja, wir schlagen miteinander auf, Offenbarung Kapitel 20 und lesen dort die Verse 1 bis 6. Es geht hier um die Tatsache, dass der Herr, nachdem er erschienen ist, mit den Seinen herrschen wird. Er wird herrschen über der ganzen Erde, er wird nicht allein herrschen, er wird mit seinen Erlösten herrschen. Das steht in den Versen 4 bis 6, aber wir lesen von Vers 1 an. Offenbarung 20, Verse 1 bis 6. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Und ich sah Throne. Und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Ich habe von Vers einsam gelesen, weil hier die Zeit beschrieben wird, die als das tausendjährige Reich bekannt ist. Es wird auch in diesem Abschnitt fünfmal im Vers 7 ein sechstes Mal gesagt, 1000 Jahre. Das wird mit solchem Nachdruck gesagt, dass wir das eigentlich nur als sinnvoll erkennen können, wenn wir das als eine buchstäblich zu verstehende Zeitangabe auffassen. Es hat ja sehr lange unter in der Christenheit diese Meinung geherrscht, das tausendjährige Reich, das begann, als das Christentum sich im Römischen Reich durchsetzte. Und das war auch noch die Einstellung der Reformatoren, die haben da nicht viel weiter gearbeitet an dieser Sache. Das war auch nicht der große Gegenstand des Kampfes, worum es ging zur Zeit der Reformation. Und es gibt immer noch solche, die das so sehen, ja, das tausendjährige Reich, das ist einfach so eine Umschreibung für eine Zeit, wo das Evangelium sich ausbreitet weltweit und dadurch eben Segen und Frieden in die Menschenherzen bringt. Nun, das lässt sich nicht halten, wenn wir das Buch der Offenbarung als Ganzes im Zusammenhang lesen, studieren. Diese Zeit des Friedens, diese Zeit, in der der Satan gebunden ist, die wird dann anbrechen, wenn Christus regiert. Und auch das gehört zur kommenden Herrlichkeit, der Gemeinde, dass die Gemeinde mit Christus herrschen wird und dass der Böse, der Satan, in seinem Wirken gebunden sein wird. Er wird noch nicht gerichtet sein, erst gebunden. Es werden hier die vier Namen des Widersachers genannt. Es werden hier wiederholt, weil bewusst gemacht werden soll, dass alles Wirken des Widersachers Gottes, alle Weise seines Wirkens jetzt gebunden, unterbunden, verhindert sein wird. Er heißt der Drache. Nun, wir schlagen das jetzt nicht nach im Einzelnen. Ich sage das nur, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die nachfolgenden Verse dann lenken wollen. Er heißt Drache, denn er ist ein Verderber. Drache, dieser Ausdruck kommt nur im Buch der Offenbarung vor für den Teufel. Und jedes Mal, wenn er Drache genannt wird, sehen wir ihn als einen Menschenmörder und Verderber. Dann heißt der Widersacher Schlange, denn er ist ein Verführer. Die alte Schlange, sie heißt so, weil es der gleiche ist, der ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte die Menschen verführte im Garten Eden. Er heißt Teufel, denn er ist ein Verleumder. Das Wort Teufel, griechisch Diabolos, kommt einige Male vor im Neuen Testament für verleumden oder verleumderisch. Das heißt zum Beispiel von Frauen in 1. Timotheus 5, sie sollen nicht verleumderisch sein. Und dort steht im Griechischen Diabolos, sie sollen keine Teufelinnen sein, könnte man auch übersetzen. Verleumden, also ein Verleumder. Er ist jemand, der Gott bei den Menschen verleumdet. Das hat er ja getan im Garten Eden, er hat Gott verleumdet. Er hat gesagt, Gott habe gelogen und er hat gesagt, vielen Dank, jetzt bin ich wohl ausgestattet, jetzt kann ich mit der linken und mit der rechten Hand zugreifen. Er hat Gott bei den Menschen verleumdet, indem er den Menschen gesagt hat, Gott habe die Menschen belogen und Gott liebe die Menschen nicht. Er ist auch der Verleumder unter den Menschen und so entzweit er auch Menschen durch Verleumdung. Und dann heißt er Satan. Satan ist ein hebräisches Wort und das bedeutet Widersacher. Er widersteht. Das kommt im Hebräischen wiederholt vor, auch als Verb. Widerstehen heißt einfach Satan. Das Verb widerstehen und Satan ist ein Widersacher. Er versucht Gottes Absichten, Gottes Wirken aufzuhalten. Umsonst. Er wird gebunden für 1000 Jahre. Und dann im Vers 4 wird von den Thronen gesprochen, auf denen die Erlösten sitzen. Hier wird zunächst nur gesagt, und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Ja, wir sind berufen, mit Christus zu herrschen und mit Christus zu richten. Und nachher wird gesagt, und ich sah die Seelen derer, also die, die als Märtyrer in der Zeit der Verfolgung, in der Drangsalszeit getötet worden waren, weil sie das Zeugnis Jesu gehabt hatten und das Tier nicht angebetet hatten. Es werden drei Sachen ausgesagt über diese Märtyrer, die auferstehen. Sie haben das Tier, das Bild des Tieres nicht angebetet. Sie haben das Mahlzeichen nicht an die Stirn genommen. Und sie haben sein Bild nicht angebetet, das Tier nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an die Hand genommen. Das Tier nicht angebetet. Sie haben also das Tier überwunden und sie haben das Bild überwunden und sie haben die Verlockung, das Mahlzeichen anzunehmen, überwunden. Das heißt, sie ließen sich von der Macht des Tieres nicht irre machen. Sie ließen sich von der Macht des Tieres nicht blenden. Als alle Welt rief, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kämpfen? Das steht in Offenbarung 13, Vers 4. Er wird eine solch ungeheure Macht entfalten und solche Fähigkeiten beweisen, dass alle Welt ihn bewundern wird und dass allen Völkern und Nationen und Sprachen werden die Menschen das Tier anbeten. Diese hier haben das Tier nicht angebetet. Sie haben auch das Bild nicht angebetet. Das heißt, sie ließen sich nicht zu diesem Götzendienst verleiten, als alle Welt sein Bild anbeteten. Und drittens, sie ließen sich nicht vom Reichtum verlocken, als jedermann die Zahl des Tieres, das Zeichen des Tieres annahm, um an seinem Wirtschaftsimperium teilhaben zu können. Nun, was war es, das sie befähigte zu überwinden? Eine Stelle aus Offenbarung Kapitel 13 kann uns helfen, das zu verstehen. Offenbarung 13, Vers 8. Da heißt es, alle, die auf der Erde wohnen, werden das Tier, es, anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Jene, die das Tier nicht anbeteten, sind geschrieben ins Buch des Lebens, das heißt, sie haben Leben, Leben aus Gott. Sie haben das Leben des Lammes Gottes. Und dieses Leben war es, das sie befähigte, das Tier, sein Bild und sein Mahlzeichen zu überwinden. Ohne Leben aus Gott können wir die Versuchung, die Verlockung zur Sünde, auch die Drohung, uns der Sünde gefügig zu machen, nicht widerstehen. Wir können nicht überwinden. Unmöglich. Wir sind ja Sünder. Wir sind in Sünden geboren. Wir lieben von Natur die Sünde. Wir lieben die Finsternis, lieben durchaus nicht das Licht. Sie haben Leben aus Gott und dieses Leben ist stärker und dieses Leben lässt sie überwinden. Dann können wir antworten mit dem ersten Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Der Vers 4, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, das Zweite, aus Gott geboren, sie haben Leben aus Gott. Glaube, durch den Glauben an den Sohn Gottes. So allein, auf diesem Weg allein, können wir überwinden und werden auch sie überwinden, die durch diese Drangsalszeit gehen und ihr Leben nicht lieben bis in den Tod. Sie sterben als Märtyrer und werden auferstehen und werden zusammen mit der Gemeinde, mit Christus herrschen. Die 1000 Jahre. Sie haben Teil an der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung beginnt mit der Entrückung der Gemeinde und sie wird vollendet mit der Auferstehung der Märtyrer aus der Drangsalszeit. Die haben alle Teil an der ersten Auferstehung. Gibt es eine erste Auferstehung, gibt es auch eine zweite Auferstehung? Das ist ja so einfach eigentlich zu verstehen, wenn man das liest. Und die zweite Auferstehung wird ja kurz danach beschrieben. In diesem Kapitel, Offenbarung 20. Die zweite Auferstehung ist die Auferstehung zum zweiten Tod, zum ewigen Tod. Es gibt also nicht eine allgemeine Auferstehung, einfach eine Auferstehung und das dann geschieden wird zwischen denen, die Leben haben und die kein Leben haben. Sondern in der ersten Auferstehung werden alle auferstehen zum ewigen Leben und nachher, danach, eine zweite Auferstehung zum ewigen Tod, zum zweiten Tod. Nun, von diesen, die auferstehen, von denen heißt es im Vers 4 am Schluss, sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Sie wurden lebendig, sie kamen zum Leben und sie kamen zur Herrschaft. Leben und Herrschaft. Die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Leben und Herrschaft. So kommen wir durch den Glauben an Jesus Christus zu unserer Bestimmung. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, dass er lebe und herrsche. Das ist die doppelte Schöpfungsbestimmung des Menschen. 1. Mose 1, Vers 26. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Herrschen über die ganze Schöpfung. Das ist die erste Schöpfungsbestimmung. Zweite Schöpfungsbestimmung, 1. Mose 2, Vers 7. Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele, Leben. Leben und Herrschaft. Und so wird der Mensch das, wozu Gott ihn von Anfang an erschaffen hatte. Wir werden nachher im nächsten Kapitel sehen, dass er nicht einfach wieder so wird wie Adam in Unschuld, sondern dass er ein besseres Teil hat. Aber diese Absicht, die Gott mit dem Menschen hatte, dass er leben soll und dass er herrschen soll, diese Absicht wird Gott erfüllen. Und zwar wird er sie erfüllen in einer Weise, die erste, die den Stand des Menschen in Unschuld noch übertrifft. Und das ist eben Gottes würdig. Die Sünde, das Böse, das der Satan dem Menschen einredet und zu dem er den Menschen verleitet, kann Gott nicht überwinden und bringt Gott nicht in Verlegenheit. Und deswegen ist Gott nicht besiegt, sondern er wird seine Absicht erfüllen, aber dann in einer noch größeren und in einer vollkommeneren Weise den Menschen zu seiner Bestimmung führen. Leben und Herrschaft. Sie herrschten mit Christus. Ja, die Erlösten teilen die Stellung des Sohnes Gottes. Mit Christus herrschen. Wir können dazu Offenbarung 3 aufschlagen, die Verheißung an die Überwinder in Laodicea. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Mit Christus. Das ist eben das Ergebnis der Erlösung. Das ist die Substanz des Christentums. Mit ihm verbunden sein, in Christus sein. Gleich wie er ist, sind die Seinigen. Mit Christus dahin versetzt, wo er ist. Im Vers 6 wird eine Seligpreisung ausgesprochen, glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Es gibt 7 Seligpreisungen im Buch der Offenbarung, das ist die 5. Glückselig, wer teil hat. Die 4. die haben wir in Kapitel 19 gestern gelesen. Glückselig sind die Gerufenen oder die Berufenen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Ja, sie haben Teil an der ersten Auferstehung. Der Tod hat keine Gewalt über sie. Der Tod, keine Gewalt über sie. Der Tod, der mit der Sünde in die Welt kam. Der Tod, der seither geherrscht hat. Der Tod herrscht, so sagt es Paulus im Römerbrief im Kapitel 5. Der Tod herrscht. Herrscht über alle. Der Tod bezwingt jeden. Es hat nie ein Mensch gelebt, der den Tod bezwungen hätte. Nie. Keiner. Nun, Gott hat zwei Menschen entrückt, direkt zu sich genommen, aber Gott hat in ihnen den Tod überwunden. Henoch und Elia. Der Tod ist stärker als jeder Mensch. Ringt jeden nieder. Jeden. Und hier heißt es, der Tod hat keine Gewalt über sie. Und so befreit das Heil, das Christus gewirkt hat, vollkommen von der Macht des Todes. Der Tod ist ein Feind. 1. Korinther 15, Vers 26. Der Tod, der letzte Feind. So nennt Paulus den Tod in 1. Korinther 15, 26. Ein Feind, der einen jeden von uns bezwingt. Jeden unter sein Joch zwingt. Jeden. Er lässt nicht mit sich diskutieren. Aber wer teilhat an der ersten Auferstehung, über ihn hat der Tod keine Gewalt mehr. Es wird kein Tod mehr sein. Das werden wir in Kapitel 21 dann noch einmal sehen. Und sie sind Priester Gottes. Sie herrschen mit Christus und sie sind Priester Gottes. Priester. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der in Gottes Gegenwart treten darf und kann. Das ist ein Priester. Und so dürfen sie und können sie in Gottes Gegenwart treten. Immer. Wir dürfen jetzt auch, aber wir können nicht immer. Wir sind erlöst, der Weg ist frei, der lebendige Weg ist offen. Wir haben das Recht. Aber wir nutzen es nicht immer. Manchmal, weil wir zu faul sind, manchmal, weil wir zu träge sind, manchmal, weil wir nicht glauben, manchmal, weil es uns nicht interessiert. Wir werden durch tausend Dinge, werden wir noch gehalten, dass wir gar nicht selten wirklich in Gottes Gegenwart treten. Aber dann werden wir das, was wir dürfen, auch vermögen. In Gottes Gegenwart treten und in seiner Gegenwart sein. Und nie mehr etwas anderes suchen und nie mehr in eine andere Richtung gezogen werden oder uns in eine andere Richtung ziehen lassen. Nie mehr. Ein Priester ist jemand, der das Recht hat, hinzuzutreten und die Fähigkeit hat, hinzuzutreten. Und dann werden wir auch die Wonne an Gott selbst, diese wird uns erfüllen, sodass wir nichts anderes wollen, als allein bei ihm zu sein, vor ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, sein Angesicht zu sehen. Ewig Priester Gottes. Nun, bevor wir zum Kapitel 21 kommen, wollen wir uns den letzten Abschnitt des Kapitels ganz kurz ansehen, denn auch das gehört zur kommenden Herrlichkeit der Gemeinde. Sie wird teilhaben an diesem großen, letzten Gericht vor dem großen, weißen Thron. Sie wird nicht durch dieses Gericht gehen. Es heißt hier, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und dann kommt es zu diesem letzten Aufstand und dann zum endgültigen Gericht Satans. Und dann heißt es im Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Hier haben wir eben die zweite Auferstehung. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen. Das ist die Auferstehung zum Gericht. Schlagen wir Johannes 5 auf, Johannes Kapitel 5. Die Verse 22 bis 29. Johannes Kapitel 5, die Verse 22 bis 29. Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Es ist also der Sohn, der richtet. Der Sohn richtet die Lebendigen, der Sohn richtet die Toten. Er hat das ganze Gericht dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Ja, und das sind die, die geglaubt haben. Die haben die Stimme des Sohnes Gottes gehört und die leben und sie werden leben. Und der zweite Tod hat keine Gewalt über sie. Sie haben Teil an der ersten Auferstehung. Aber dann heißt es im Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Die einen hören seine Stimme hier und jetzt im Glauben und diese werden leben. Die anderen hören seine Stimme, wenn sie tot sind, schon hingeschieden sind. Und dann werden sie seine Stimme hören müssen und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Die Auferstehung des Gerichts, das ist die zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung zum zweiten Tod, zum ewigen Tod. Das ist es, was Offenbarung 20 beschreibt. Zuerst die Auferstehung der Gläubigen, erste Auferstehung, dann die Auferstehung der Ungläubigen, zweite Auferstehung. Und der Richter ist der Sohn. Gott hat dem Sohn das ganze Gericht gegeben. Er ist der Richter der Lebendigen und der Toten. Gericht der Lebendigen haben wir gestern gesehen, wenn er erscheint mit den Seinen, dann wird das Gericht der Lebendigen sein. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote. Christus richtet die Lebendigen und die Toten. Er ist der Richter. Und wenn es darum in Offenbarung 20, Vers 11 heißt, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, es ist der Sohn, der Richter. Ein großer Thron, das spricht von seiner Macht. Niemand kann ihm entrinnen, niemand. Und vor ihm ist jeder klein. Ein weißer Thron, Heiligkeit. Und so haben wir hier Heiligkeit und Gerechtigkeit miteinander, Heiligkeit und Allmacht miteinander verbunden. Heiligkeit und Allmacht. Und vor einem heiligen Gott erscheint der Sünder und sieht sich im Licht Gottes. Und der Gott, vor dem er steht, ist allmächtig, er kann ihm nicht entrinnen. Allmacht und Heiligkeit. Die Gemeinde ist mit Christus verbunden und wir werden zumindest, ich sage es jetzt vorsichtig, Zeugen dieses Gerichts sein. Wir werden dabei sein. Und auch das gehört dazu, zu unserer Bestimmung und unserer Berufung, teilzuhaben an allen Werken, an allen Urteilen des Sohnes Gottes. Wir sollen in seine Ratschlüsse, in seine Absichten, in sein Denken, in sein Urteilen eingeweiht werden und lernen, mit ihm zu richten und zu urteilen und das Böse in seinem Licht zu sehen und die Gerechtigkeit seines Gerichts zu erkennen und zu verstehen. Auch die Gerechtigkeit der ewigen Verdammnis. Es heißt im Vers 15, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es wird auch in Kapitel 21 noch einmal vom Feuersee gesprochen, der neue Himmel, die neue Erde, der ewige Zustand, die ewige Glückseligkeit der Erlösten und direkt daneben der ewige Jammer der Verdammten. Nun, manchmal geht es uns so, dass wir denken, ja, dann haben wir keine Freude mehr an der Herrlichkeit, wenn wir das wissen. Das ist ganz menschlich gedacht. Hier sehen wir, dass zur Herrlichkeit gehört, dass wir alle Gedanken und Urteile Gottes verstehen, erkennen, uns aneignen und Teil daran haben. Und wir werden darüber Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade noch tiefer erkennen. Gott ist gerecht. In seinem Licht werden wir erst sehen, wie böse Sünde ist, wie furchtbar Sünde ist. Nun, woran misst sich die Größe von Schuld oder die Größe von Sünde? Sie misst sich an zwei Dingen. Sie misst sich an der Person, die die Sache begeht, und sie misst sich an der Person, gegen die man etwas getan hat. Das kennen wir. Wir urteilen auch so. Man spricht ja von Menschen, dass sie noch nicht verantwortlich sind, auch nicht von Gericht belangbar, wenn sie noch zu jung sind. Von einem gewissen Alter an ist man mündig. Und je mehr jemandem anvertraut worden ist, desto größer ist seine sittliche Schuld, wenn er gegen seine Verantwortung handelt. Dem Menschen ist am meisten anvertraut worden. Sehr viel anvertraut worden. Erschaffen worden im Bild Gottes, ein Stellvertreter Gottes zu sein auf der Erde in der sichtbaren Schöpfung. Aber erst recht wird die Größe der Sünde und der Schuld des Menschen daran in ihrer ganzen Größe und in ihrer grenzenlosen Bosheit offenbar, wenn wir bedenken, gegen wen der Mensch gesündigt hat. Das verstehen wir auch, weil wir auch sittlich auch so urteilen. Es kommt auch darauf an, gegen wen man sündigt. Zum Beispiel, ich glaube, in den meisten Staaten ist so, dass ein Anschlag auf einen Regierungschef ist schwerwiegender als ein Anschlag auf einen Arbeitskollegen. Ein Polizistenmord ist schlimmer als ein Mord an einem anderen, wird schwerer eingestuft. Ist in der Schule auch so, das sind zwei Schüler, 10-Jährige streiten, haben irgend so eine Auseinandersetzung, einer wird böse und schlägt dem anderen so die Faust, die Nase und nachher Blut, dass er blutet. Nun, das ist nicht in Ordnung und er bekommt eine Strafe dafür. Heute vielleicht auch nicht, ich weiß auch nicht, wie das ist. Aber normalerweise. Aber so schlimm ist das auch wieder nicht. Gehört einfach dazu, man macht das und nachher wird man irgendwie, man bekommt die Ohren lang gezogen und gut, geht weiter, vergisst es wieder. Wenn aber der gleiche Schüler, der 10-Jährige, zu Hause seine Mutter schlägt, ist das viel schlimmer. Dabei hat er das Gleiche gemacht. Aber er hat die Mutter geschlagen. Das ist viel schlimmer. Warum? Weil das gegen die Mutter gerichtet ist. Alle Sünde ist gegen Gott. Und das macht die Sünde so schlimm.
Das Schlimme an der Sünde ist nicht, dass wir einander damit Böses tun. Das war auch schlimm, aber das wirklich Schlimme ist Sünde gegen Gott. Und darum ist jede Sünde groß. Und weil die Sünde gegen den Grenzenlosen, den Unendlichen Gott ist, unendlicher Wahrheit, unendlicher Güte, unendlicher Liebe, darum ist die Schuld grenzenlos, unendlich. John Bunyan sagt einmal, if the sinner can find out a little God, they may be little sins. Wenn der Sünder einen kleinen Gott ausfindig machen kann, dann mag es kleine Sünden geben, weil aber alle Sünde gegen den großen Gott des Himmels und der Erde ist, ist jede Sünde groß. Und das werden wir erst verstehen, wenn wir Gott erkennen, im Licht Gottes. Und dann werden wir verstehen, dass das, was wir hier, wir nehmen es zur Kenntnis, wir glauben es, können es aber nicht richtig fassen, dass die Strafe der Sünde, sie muss ewig sein. Ewig. Ewige Verdammnis. Ewige Pein. Das allein ist Gottes würdig und das allein ist auch den Menschen angemessen. Alles andere wäre Gottes nicht würdig und den Menschen nicht angemessen. Und darum muss die Strafe der Sünde ewig sein. Ewig. Und das gehört eben, wie gesagt, zur Herrlichkeit der Gemeinde, dass wir teilhaben an Gottes Gerichten und sie dann auch verstehen. Und auch das wird etwas sein, das unsere Herzen mit Bewunderung und Anbetung erfüllt. Wir werden diesen Gott anbeten und gleichzeitig auch anbeten über seine Gnade. Denn so groß wie seine Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, so groß ist seine Gnade, die Sünder befreite. Gottes Gnade, die uns von dieser verdienten Strafe befreite. Auch das werden wir erst dann richtig verstehen und darüber anbeten. Dann Kapitel 21, der neue Himmel und die neue Erde. Wir lesen zunächst den Vers 1. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Hier zweimal das Wort neu. Im Vers 2 kommt es noch einmal vor. Das neue Jerusalem, neu. Neuer Himmel, neue Erde. Das Kapitel 21 schließt sich chronologisch an die vorhergehenden Kapitel an. Wir haben ab Kapitel 19 gesehen, der Reihe nach, also Kapitel 18, das Gericht über die große Hure, nachher Kapitel 19, Hochzeit des Lammes, dann die Erscheinung des Menschensohnes, des Herrn der Herren mit seiner Gemeinde, das Gericht über die Lebendigen, der Satan gebunden, die Heiligen herrschen 1000 Jahre, wenn die 1000 Jahre vorbei sind, Satan wird aus seinem Gefängnis losgelassen, letzter Aufstand, letzte Verführung, dann das alsbaldige, sofortige Gericht über die Aufständischen und dann der große weiße Thron, die zweite Auferstehung, der zweite Tod, der ewige Tod. Ewig. Und jetzt Kapitel 21, Ewigkeit. Neuer Himmel, neue Erde. Ewig. Erster Himmel, erste Erde waren nicht ewig. Wurden erschaffen für die Zeit. Neuer Himmel, neu. Neue Erde, neu. Neues Jerusalem, neu. Dreimal steht hier neu. Neu, aber nicht in dem Sinn, wie wir sagen, neu. Wer jetzt neue Schuhe hat, der hat neue Schuhe, weil die vorhergehenden waren ausgelatscht, neue Schuhe gekauft, aber die sind auch nur so neu, bis auch die wieder ausgelatscht sind. Nicht in dem Sinn neu. Also dass Gott jetzt wieder von vorne beginnt und nachher wird diese Erde auch wieder verdorben werden und auch alt werden, und nachher muss man sie wegtun und wieder eine neue. Nein, sondern neu, der Art nach neu. Völlig anders. Es besteht eine Kontinuität, sie heißt nämlich gleich, die neue Schöpfung, auch Himmel, auch Erde. Und die Bewohner sind Menschen, die aus der ersten Schöpfung kommen, und doch neu, in der Weise neu, als die zweite Schöpfung besser ist und die zweite Schöpfung nie verdorben werden wird. Und wenn das nicht der Fall wäre, verdiente sie nicht den Namen neu. Sonst wäre sie einfach das Gleiche in Blau. Déjà vu. Aber das ist es eben nicht. Neu. Neu darin, dass sie nie mehr verdorben werden wird. Es wird keinen Sündenfall mehr geben. Keinen zweiten Sündenfall. Eben neu. Und dieses Neue, das Gott tut, das ist auch ein zweites. Und so steht im Vers 4, das Erste ist vergangen. Die erste Schöpfung ist vergangen. Zur ersten Schöpfung gehörte Leid, Kummer, Tränen, Tod. Das Zweite, das Gott wirkt, das Gott erschaffen wird, ist besser als das Erste. Besser. Nicht einfach, dass er es wiederherstellt und den Schaden wieder gut macht und nachher die Sache ist wie vorher. Nein, besser. Das Zweite ist besser als das Erste. So handelt eben Gott. Und das ist eine Antwort auch für unsere Seele, auch für unser Gemüt. Manchmal fragen wir uns, warum muss denn das sein, dieser ganze Weg über Sünde und über Leid und Not und Kummer und Schmerz. Wir verstehen es nicht richtig. Wir werden es wahrscheinlich verstehen, wenn wir beim Herrn sind. Aber das gibt uns eine Antwort, wenigstens eine, es hilft uns das irgendwie besser anzunehmen. Gott wird alles neu machen, und zwar so, dass es unendlich viel besser sein wird. So viel besser, dass aller Schade und aller Kummer darüber wie nichts geachtet werden wird. Wie nichts. Nun, das ist eine heilsgeschichtliche Grundwahrheit, dass das Zweite besser ist als das Erste. Der zweite Mensch ist besser als der erste Mensch. Der erste Mensch Adam war irdisch, der zweite Mensch ist himmlisch. Der erste Mensch Adam konnte sündigen, der zweite Mensch kann nicht sündigen. Ja, stimmt. Der zweite Mensch Christus, er konnte nicht sündigen und alle, die in Christus sind, können nicht sündigen. Johannes sagt es. Der aus Gott geborene kann nicht sündigen, weil sein Same in ihm ist. 1. Johannes 3, Vers ist es 9 oder 10. Also der zweite Mensch ist besser als der erste. Der zweite Mensch kann nicht abfallen. Adam konnte abfallen. Der zweite Mensch kann nicht abfallen. Könnte der zweite Mensch auch abfallen, wäre er nicht besser als der erste. Wäre er gar nicht neu, dann wäre es einfach das Gleiche noch einmal. Dann wäre es eben wie das neue Paar Schuhe, das wieder ausgelatscht wird. Nein, neu, wirklich neu. Der zweite Mensch besser als der erste. Der zweite Bund besser als der erste Bund. Der erste Bund war zwar auch herrlich, sagt Paulus im 2. Korintherbrief, aber der zweite Bund ist so viel herrlicher, dass die Herrlichkeit des ersten wie nichts ist. Steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 3. Der zweite Bund besser als der erste. Gott hat das auch in verschiedenen Familiengeschichten demonstriert. Der erste Sohn des ersten Menschenpaares, Kain, der Nachgeborene, Abel, war der Bessere. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael zuerst, aber Isaac war der bessere. Nach hatte Isaac zwei Söhne, Esau und Jakob, der Zweitgeborene wurde über den Erstgeborenen gesetzt. Dann hat Josef zwei seiner Söhne dem Jakob gebracht, dass er sie segne, Ephraim und Manasse. Manasse der Erstgeborene, Ephraim der Zweitgeborene. Und dort wird es ganz deutlich gemacht, dass hier liegt irgendwie ein Grundmuster göttlichen Handelns vor. Josef kommt mit diesen beiden Söhnen Ephraim und Manasse vor seinen alten Vater, der bald sterben soll, damit er sie segne. Und dann stellt er den Manasse so hin, dass Isaac seine rechte Hand auf ihn legen soll und den Ephraim so hin, dass Jakob seine linke Hand auf ihn legen soll. Und was macht Jakob? Er legt die Hände übers Kreuz und segnet zuerst, dass mit seiner rechten den Ephraim und mit seiner linken den Manasse, und dann meint Josef, seinen Vater korrigieren zu müssen. Nicht so, mein Vater. Und dann sagt Jakob, ich weiß, mein Sohn. Und so stellt er Ephraim vor Manasse, den Zweitgeborenen vor den Erstgeborenen. Das ist ein Grundmuster in Gottes Handeln. Das Zweite wird besser sein als das Erste. Das erste Zeichen, das unser Herr tat, Johannes vermerkt ausdrücklich, das war das erste Zeichen, das er tat, als er Wasser in Wein verwandelte. Und dort hat er genau das Gleiche demonstriert. Der Wein, den sie alle zuerst getrunken hatten, war nicht so gut wie der zweite. Der zweite war besser. Und so wird das Zweite, was Gott tut, die zweite Schöpfung, sie wird besser sein. Besser als die erste Schöpfung. Gott hat das auch demonstriert im Leben Hiobs. Von Hiob wird gesagt, Gott segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Hiob 42. Gott segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Das ist eben programmatisch für Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Weit besser als der erste Himmel und die erste Erde. Und ich will hier noch einen Gedanken anfügen und dann schließen wir. Da steht im Vers 1, und das Meer ist nicht mehr. Es wird also kein Meer mehr geben. Und man überliest das und denkt, naja, kein Meer, ja, gut, kein Meer. Aber nachher steht in Kapitel 22, im Vers 5, von einer zweiten Sache, die es in der neuen Schöpfung nicht mehr geben wird. Nacht wird nicht mehr sein. Und dann denkt man natürlich zurück an den Schöpfungsbericht. Also, Schöpfungsbericht, Gott schied Tag und Nacht voneinander. Und in der ersten Schöpfung war es so, dass beständig ein Wechsel von Tag und Nacht da war. Tag, Nacht. Der Tag verdunkelt sich, wird zur Nacht. Und in der ersten Schöpfung war es so, dass es den Erdboden gab, die Heimat des Menschen, und nachher gab es das Meer, das Unbeständige und Unsichere. Einfach beides. Und so scheint das Meer ein Hinweis darauf zu sein, dass in der ersten Schöpfung, die erste Schöpfung war so, natürlich nach Gottes Vorsatz und Gottes Vorkenntnis, so, dass sie anfällig war. Dafür anfällig, dass Tag zu Nacht wurde. Und dass das Festgeordnete einbrach und wie das Unstete Meer wurde. In der neuen Schöpfung kein Meer. Dort wird alles festgefügt sein. Und auch keine Nacht mehr. Kein Wechsel mehr. Kein Auf und Ab. Kein Hell und Dunkel. Die neue Schöpfung, die zweite Schöpfung, besser als die erste. Jetzt machen wir Pause.